Absolut klar, Advent. Und jeder Fromme unter uns, der weiß, dass das übersetzt auch Ankunft heißt. Und ich dachte mir, das ist fast so wie Dinner for One. Same procedure as every year, James. Jeder kennt dieses klassische Stück von Silvester. Und ich dachte, ja, das ist ähnlich wie bei uns im Advent. Jedes Weihnachtsstück, was ich über die Jahre gesehen habe, hat irgendwie was mit Stress zu tun. Dass gebacken werden musste, dass aufgeräumt werden musste, dass dieses und jenes alles geschehen musste. Ja, es ist immer das Gleiche gewesen. Alles musste fertig sein, der Weihnachtsbaum, die Lichterketten, der Adventskranz, alles musste gemacht werden, dann noch ein Hausputz. Man musste noch mal schnell zum Weihnachtsmarkt, um den Glühwein zu genießen, gegebenenfalls in der Wirtschaft die Jahresendrallye. Und wem dann noch nicht, das reichte ein Herz für Kinder mit, naja, ihr wisst, Spendenrallye noch. Und dann das Weihnachtsessen mit der Familie muss ja vorbereitet werden, das muss ja alles. Und der eine oder andere, den überkommt eine große Weihnachtsdepression. Ich bin alleine, ich bin zurückgeblieben, weil andere von mir aus der Familie gegangen sind. Was soll ich mit diesem Tag anfangen? Und nie ist die Selbstmordrate höher wie in diesen Jahreszeiten. Dinner for one, wie immer. Oder können wir noch irgendwie die Kurve kriegen? Und ich dachte, wenn wir so darüber nachdenken, dann vielleicht nochmal einen Blick in die Bibel. Und ich dachte, ich gehe mal mit euch zusammen in den Advent in Galiläa. Advent in Galiläa. Ich starte jetzt nicht mit der Weihnachtsgeschichte, sondern ich starte etwa 30 Jahre später, wie Jesus nach Galiläa kommt. Und er kommt in eine Zeit rein, die damals nicht so ganz einfach war. Es war ein Leben in Armut. Man litt unter der Besatzung. Es war zwar Pax Romana, die große Friedenszeit im Römischen Reich, aber das wurde mit eiserner Faust durchgesetzt. Es gab die Rebellen, die Zeloten. Es war an manchen Dingen wirklich schwierig. Aber was in dieser Zeit wichtig war, die Menschen haben extrem in der Schrift geforscht, wie es sich verhält. Sie waren im Tanach, in dem Alten Testament der Bibel, komplett unterwegs. Sie hatten eine Erwartung, dass Gott kommt und die Situation mit den Römern verändert, dass ein Friedensreich anbricht. Sie waren voller Erwartung in der damaligen Zeit. Es lag, man würde heute sagen, Erweckungsluft in der damaligen Zeit. Und sie machten das sehr häufig fest am Buch Daniel. Im Buch Daniel, so gab es theologische Aussagen, wie sie bis heute sich auch halten. Und vieles mag davon auch richtig sein, dass Daniel ja vier große Reiche gesehen hat. Einmal das Reich, das Babylonische Reich. Und dann sagt er, das wird vergehen. Dann kommt das Reich der Meder und Perser, das wird vergehen. Dann kommt das Griechische Reich, das wird auch vergehen. Und dann kommt das Römische Reich. Und das war die theologische Aussage, wenn das kommt, dann fällt ein kleiner Stein von oben runter und zertrümmert alles das, was da gewesen ist. Muss man nachlesen. Zweimal wird das im Daniel prophetisch weitergegeben. Einmal beim Gesicht und Traum von Nebukadnezar und dann, was Daniel diesen Traum nochmal besonders bekommen hat. Und ich persönlich, ich glaube, dass es so auszulegen ist. Es gibt andere theologische Richtungen, die das bezweifeln, weil die Weltreiche hier und da. Aber in dieser Erwartung lebten diese Leute. Sie sagen, jetzt ist die Zeit, wo sich alles verändert. Und wer noch tiefer geforscht hat, der hat dann auch wie bei den Weisen im Morgenland gefunden, dass das sogar in Bethlehem beginnen sollte. Bethlehem, die du klein bist, unter den Städten in Judäa. Aus dir wird hervorkommen. Sie waren voller Erwartung. Und wir sehen das bei Hanna und Simeon im Tempel. Sie waren voller Erwartung. Das Reich Gottes fängt jetzt endlich an. Das war Advent in Galiläa. Und dann kommt dieses Gigantische, was dann so passiert. Jetzt muss ich das wegdrücken. So. Dann kommt dieses Wort, wo Jesus in Galiläa auftritt, sein erster öffentlicher Auftritt. Und er sagt letzten Endes, Leute, jetzt ist die Zeit, das Reich Gottes, das Königreich Gottes bricht an. Und zwar, nachdem aber Johannes überantwortet war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt, das Königreich Gottes ist nahe herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und die Leute kamen zusammen. Und wenn wir das in der Bibel manchmal lesen, welche Massen dann sich auf einmal aufgemacht haben, sie waren voller Erwartung, jetzt endlich werden die Römer rausgeschmissen. Jetzt ist endlich Schluss, jetzt wird das Reich Davids aufkommen. Jetzt geht's los. Leute, jetzt geht's los. Wunderbar, jetzt kommt die Zeit. Und sie machten sich auf. Und wir lesen das ja an vielen Stellen, dass die Jünger sich sagen, könnte das nicht sein? Komm und sieh, ob das nicht der Messias ist, der uns verheißen ist. Das war die Erwartung, die Adventsstimmung, in der das Volk lebte. Und dann tritt Jesus so ganz banal auf und sagt, hey, jetzt ist die Zeit erfüllt, das ist nahe herbeigekommen und jetzt gebe ich euch zwei Sachen mit auf den Weg, wie man in dieses Königreich hineinkommen kann. Und das Erste, was er ihnen sagte, war, tut Buße. Vier Punkte gibt er weiter. Das Erste, dass die Zeit erfüllt war. Die Zeit ist jetzt. Und dann macht die Türen des Herzens auf, damit es für euch real wird. Wir haben vorhin gesungen, macht hoch die Tür, da komme ich nachher nochmal drauf. Und dann sagt er jetzt als Nächstes, tut Buße. Und das ist ja so eine gewisse Sache. Buße tun, haben wir ja sofort immer die Sache, alle Schlechtigkeiten, die du getan hast, tu jetzt nicht mehr, Silvester, wir nehmen uns vor, wir machen jetzt alles richtig. Aber hier kommt noch was ganz anderes erstmal zutage. Tut Buße heißt erstmal, sie müssen grundsätzlich umdenken. Sie haben gedacht, jetzt kommt eine Schar von Engeln vom Himmel, jetzt kommt Gott und haut mal richtig auf den Tisch und dann sind die Römer alle platt. Die Zeloten waren dafür und sagten, wir müssen dem noch ein bisschen mehr nachhelfen, dann wird das Reich Gottes schneller kommen und dann bauen wir das wieder auf. Ein bisschen Gewalt. Und Jesus sagt, nee, es ist ganz anders. Ihr müsst umdenken. Das Reich Gottes fängt in euch an. Das fängt in euch an. Es kommt nicht mit äußerer Macht, es kommt nicht mit Gewalt, es kommt nicht mit Mord und Totschlag, sondern das Reich Gottes ist wie der kleine Stein im Daniel, der nach unten fällt und die Königreiche dieser Welt zum Stürzen bringt. Kein, im Siegerland würde man sagen, Riesenwackes, so ein Hinkelstein, der von oben runterfällt. Zack, jetzt ist alles anders. Denkt um. Ihr müsst sehen, wo es lang geht. Und sie wussten da natürlich auch, was sie alles falsch gemacht haben und haben gedacht, wenn wir das alles jetzt richtig machen, dann wird das Reich Gottes kommen. Wir müssen alle richtig leben, wir müssen alles das Gute tun, wir müssen dieses und jenes und das und alles. Und dann sagt er, nee, es kommt noch ein weiterer Teil hinzu. Das ist das Evangelium. Ihr müsst euch das Ganze wieder schenken lassen. Es ist nicht damit getan, dass ihr die 10 Gebote alles bis ins Letzte aufrecht erhaltet oder die 635 Gesetzesdinge, dass ihr sie alle erfüllt. Nur dann kann der Herr kommen. Nein, ihr müsst glauben, Gott kommt mit seiner ganzen Gnade zu euch. Das war eine Revolution im Denken. Sie dachten, jetzt kommt es mit Macht und spült die Römer raus. Endlich Befreiungsaktion ohne Ende. Sie mussten ganz neu denken. Nein, das geht ganz anders. Und Jesus bekräftigt sich das dann noch, indem er Zeichen und Wunder tut. Er heilt die Kranken, er jagt die Dämonen raus, er weckt Leute von den Toten auf. Er stellt nicht nur, wie bei David durch den Gesang, den Dämon bei Saul ruhig, sondern er schmeißt die komplett raus. Das gab es im alten Bund so nicht. Zeigte, ich bin gekommen für euch ganz persönlich. Ich stehe vor deiner Tür und ich komme. Und dann habe ich gedacht, okay, das war Galiläa, aber Herr Jesus, wie ist das mit uns? 4 Punkte Predigt für Berlin, für die BK. Ich habe mich gefragt, Paul, wie ist das mit dir? Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, ich wollte einen großen Besen mitbringen und vor meiner eigenen Tür kehren. Habe ich überhaupt noch die Erwartung oder bin ich komplett im Advents- und im Weihnachtsstress schon drin? Ich sage es mal so aus meiner Sache. Die ganzen Jahre habe ich immer mal ganz schnell die Ablage hierhin getan und dahin getan. Ich habe alles so, ich habe einen Ordner auf meinem Rechner, der heißt Ablage. Da hatte ich, glaube ich, bis zu 300 verschiedene Dateien liegen. Und ich habe gedacht, vor Weihnachten muss ich die alle noch aufräumen. Jetzt habe ich abends immer da gesessen. Ich muss noch mal eine Datensicherung machen. Ich gehe ins Büro und sage, ich muss das und das noch machen. Und wenn dann noch jemand kommt und sagt, könntest du mal eben und zerstört meine Kreise, dann merke ich, wie langsam der Blutdruck hochkommt. Eigentlich ist ja Weihnachten eine Friedensbotschaft, aber ich merke, jemand, na, wie hat das jemand gesagt, zerstöre meine Kreise nicht. Das war irgend so ein großer Grieche, nicht? Was, Aristoteles? Ah, oh, was? Asterix? Nee, das war was anderes. Verstehe. Zerstör meine Kreise nicht. Und ich merke, mein ganzer Weihnachtsfrieden geht auf einmal weg und ich bin gejagt. Einen zweiten Teil, den ich mir immer wieder vorgenommen habe, vor Weihnachten wenigstens, fang mal an, wieder mehr stille Zeit zu machen. Das ist fast eine Lachnummer. Ihr habt einen komischen Pastor, der nimmt sich das vor. Ich habe gedacht, ich gehe, wie ich das schon mal in diesem Jahr gemacht habe, aus dem Büro raus, dann kommt keine WhatsApp, da kommt keine Sprachnachricht, da kommt nichts. Du gehst in die Kirche, nimmst dir deine Trompete, spielst Lobpreislieder ein und spielst dabei und betest Gott einfach mal so allein hier an. Die Glocken läuten und ich mache einfach weiter. Was ich alles noch erledigen will, was alles noch sein muss, nur weil der 24. sich langsam anbahnt und dann Nikolaus auch noch. Ja, das kommt ja noch dazwischen. Anstatt, dass ich mich wirklich damit beschäftige, dass Nikolaus ein heiliger Mann war, der sich aus den Legionen bekehrt hat. Radikale Lebensveränderung, der Zeichen und Wunder getan hat, Tote auferweckt hat, die man dann zum Bischof gemacht hat, der nicht nur einen Mantel geteilt hat, sondern der Sachen verschenkt hat ohne Ende, damit die Armen es besser haben konnten. Das müsste man mehr im Kindergarten noch erzählen. Vielleicht würden die Kinder dann mir was vormachen im Glauben, dass Jesus auch Tote auferwecken kann. Und nicht nur, dass die Schuhe geputzt würden, damit da irgend so ein Gnom da was reinlegen kann, der meistens Mutter heißt. Ich entschuldige mich bei den Müttern. Ich habe gedacht, da kommt der Herr Jesus und sagt, Paul, die Zeit ist jetzt. Du darfst nach Hause kommen. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Den Vers kennt jeder Fromme irgendwo. Aber was wäre, wenn in dieser ganzen Adventszeit mir das nochmal ins Bewusstsein käme, ich darf nach Hause kommen. Viele machen ja Reisepläne, deswegen dünnt es zu Heiligabend hier mächtig aus, weil viele zu ihren Familien irgendwo unterwegs sind. Das ist gut. Sie dürfen nach Hause kommen. Und dann kommst du nach Hause und ich weiß, wie das ist, nach Hause zu kommen. Da ist das Zimmer geschmückt. Nicht nur, weil Weihnachten ist, sondern weil du kommst. Ich war diese Woche ganz kurz bei meiner älteren Schwester. In jungen Jahren hat sie mich ja immer gequält, aber jetzt ist sie ganz freundlich geworden. Ja, ältere Schwestern, die können ganz schön schlimm sein. Und ich hatte noch eine zweite und ich hatte eine Oma und eine Mutter. Ich hatte vier Weiber, die über mich hergefallen sind, wenn was schiefgelaufen ist. Deswegen, ich brauchte da viel Heilung in meinem Leben. Und dann komme ich dahin und dann stelle ich fest, sie hatten echtes Siegerländer Schwarzbrot für mich gekauft und sie hatten eine echte Siegerländer Fleischwurst gekauft. Und dann stellt sie mir das abends hin und sagt, ich fühle mich wie Mutter. Die sagte, der Junge kommt nach Hause, du musst Schwarzbrot und Fleischwurst kaufen. Da hatte ich mein Flash-Erlebnis. Das war so, wenn ich nach Hause gekommen bin, dann wusste ich, dann war das mein Abendbrot und Grombacher Pilz. Herrlich. Kaum zu toppen. Nach Hause kommen. Und das gebraucht die Bibel, wenn Jesus sagt im Advent, du bist eingeladen, du darfst nach Hause kommen. Steht, dass die Einsamen nach Hause kommen können. Dass die Witwen und Waisen nach Hause kommen können. Dass die gestressten Manager nach Hause kommen dürfen. Die müssen keine Weihnachtsfeier machen. Ich habe jetzt gelesen, jeder Dritte auf Weihnachtsfeiern, der hat ein One-Man-State gehabt. Das ist einmal Ehebruch. Jeder Dritte, der zur Weihnachtsfeier kommt. Ob das jetzt so stimmt oder jeder nur Fünfte ist. Aber wie viele kommen stürzbesoffen aus den Weihnachtsfeiern und haben nicht verstanden, Advent heißt, ich darf nach Hause kommen zu meinem Vater, der die Arme ausstreckt. Eine Korrektur der Denkstrukturen. Das Erste, mach die Tür auf. Gottes Liebe ist darin sichtbar geworden, dass er seinen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Ich liebe diesen Bildausschnitt von Rembrandt. Nicht nur, dass derjenige, der bei den Schweinen gelebt hat, nach Hause kommen kann, sondern auch denjenigen, der gestresst ist in der ganzen Vorweihnachtszeit und sagt, ich halte es nicht mehr aus. Das ist mehr, als irgendeinen Film am Heiligabend zu sehen. Was wäre, wenn Jesus durch die geschlossene Tür käme und würde dir sagen, hey, ich komme nach Hause zu dir. Wie viele nämlich ihn aufnahmen, die wurden adoptiert. Aber er sagt, ihr müsst auch noch Buße tun. Das hilft gar nichts. Das heißt, wir müssen auch noch mal umdenken. Weil das Königreich Gottes wächst von innen nach außen. Ich habe dieses Bild gefunden, ich finde das absolut spitze. Ja. Du musst mal irgendwo ins Restaurant zum Essen gehen, dann siehst du, die Leute unterhalten sich nur noch über WhatsApp. Und ich glaube, hier sitzen einige Idioten unter uns, die das genauso machen. Kann man sich heute überhaupt noch anders unterhalten? Gibt es noch diese Gelegenheiten? Was wäre, wenn Weihnachten mal eine handyfreie Zeit wäre. Nachdem du alle Verwandtschaft abtelefoniert hast, legst es beiseite, lässt den Akku leer laufen und sagst, es kann mich mal alles. Aber Buße tun heißt nicht nur, dass ich wieder lerne, dankbar zu sein. Na, ich will euch da noch einiges zumuten, was mich jetzt noch mal bewegt hat. Ich habe noch mal das Brüllen des Löwen gehört. Und da kommt in der Sache von der Isle of Lewis diese Erklärung nochmal, wie das in der damaligen Zeit so war. Und zwar bezieht sich damit der Mensch, na wie heißt er denn jetzt, der aus dem Gebetshaus. Genau, der war's. Der sagt, man muss den ersten Römerbrief, Vers 18 und folgende lesen. Da kommen nämlich verschiedene Sachen, wie die Weltsituation ist und ich glaube auch in manchen Situationen unsere Situation ist, dass es sagt, jeder konnte eigentlich Gott erkennen. Auch wir sagen ja, wir haben eine ganze Menge von Jesus schon erkannt und trotzdem schaffen wir Advent und Heiligabend oft nur so stressig. Jeder in dieser Gesellschaft könnte Gott erkennen und viele glauben ja an was Höheres. Aber er sagt, obwohl sie darüber nachdenken, haben sie ihnen nicht gedankt und haben keinen Lobpreis, keine Danksagung gegeben. Es ist für mich bezeichnend, dass wenn ich sonntags morgens zur Kirche fahre, ich treffe drei Gruppen von Menschen an. Die ersten, das sind die Süchtigen, die einen Hund haben, der sie treibt. Die müssen rausgehen, Gassi führen. Die sind abhängig. Auch ein Hund ist geliebt von Gott, also geh mit ihm Gassi. Das Zweite, ich hätte lieber die Hunde alle hier und die Hundeführer. Ja? Dann würde man spezielle Hundenbetreuung im Foyer machen. Das Zweite, ich treffe ganz, ganz viele, die vor dem Bäcker Schlange stehen, um sich Brot zu holen, Brötchen. Und dann treffe ich ganz viele nochmal, jetzt gerade nicht, wenn es regnet, die durch den Wald joggen und meinen, sie müssen was für den Körper tun und vergessen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt. Das meint hier Paulus, wenn er das schreibt und sagt, sie vermissen die Dankbarkeit. Und wie oft canceln wir irgendwelche Gebetsstunden oder irgendwas, weil wir sagen, es ist was Wichtigeres da, ohne Zeit zu nehmen und Gott anzubeten. Und sie schaffen sich deswegen Ersatzbefriedigung, so steht es geschrieben, kannst du nachlesen. Und die Folge davon ist Unmoral. Sie deuten die Schrift um. Biblische Wahrheiten werden am Beispiel der Sexualität, die er beschreibt, werden umgedeutet als normal. Gott ist ja groß und ist ja mächtig. Davon muss man Buße tun. Man muss wieder zurückkommen und sagen, ich habe eine Menge von Gott erkannt, ich habe ihn eingeladen, ich bin nach Hause gekommen, aber jetzt will ich dankbar sein. Dankbar sein für das, was er mir gibt. Lobpreis und Danksagung bahnt einen Weg zu Gott. Wir üben das ja jeden Sonntag hier ein. Und ich glaube, hier sind wir ganz am Anfang. Ich betone das ja immer wieder in meinen Predigten. Ich bin so dankbar für unsere Lobpreisteams. Und ich bin so dankbar, wenn ich merke, die Gemeinde übertönt mit Gesang und mit Anbetung das Team, das hier vorne ist. Weil da sage ich, jetzt sind sie auf Kurs. Aber wie oft geht es mir so, dass ich total zerstreut in die Gemeinde komme und sage, es ist Sonntag, ich muss ja da sein, bin ja auch Pastor. Und dann stehe ich da vorne und ringe mit meiner Haltung, weil ich denke über alles Mögliche nach, aber nicht, wie ich Gott ehren kann. Aber Danksagung hat ja mehr damit zu tun, als nur zu singen, ein Lobpreismedley zu Ende zu bringen. Dankbarkeit und Ehrerbietung zu Gott fängt morgens früh an, wenn du aufstehst. Danke für diesen guten Morgen. Danke für diesen neuen Tag. Danke, dass du mir 24 Stunden schenkst, die ich in Freiheit in dieser Zeit ausgeben darf. Ey Gott, du bist so gigantisch. Warum bin ich so doof und vergesse das immer wieder? Hier muss ich anfangen, ja, Buße zu tun, weil ich merke dann, das Königreich Gottes muss von innen nach außen wachsen. Es gibt ja auch bei uns immer die Bestrebungen und jetzt vor den Wahlen wird das nochmal klar, wir brauchen möglichst fromme Politiker. Wir brauchen so eine Art Gottesstaat. Dann sind wir genauso wie die in Galiläa, die sagen, jetzt kommt Gott und dann wird's geschehen. Ich glaube nicht daran. Ich glaube, die Erweckung muss von innen herauskommen. Ich habe eine Kassette jetzt abgehört, wo jemand sagt, mit 13 Jahren war er, obwohl er fromm groß geworden ist, mit Leib und Seele Kommunist. Er fand das so genial, dass es Vermögen geteilt werden muss, dass alle eins sind und so weiter. Eigentlich im Prinzip der klassische christliche Staat, den sie uns in der Philosophie geklaut haben. Und dann hat man erwartet, wenn ich das System verändere, wenn ich die Kirchen anders bestreite, dass ich mehr Fun-Artikel bringe, dass die Leinwand größer wird, dass ich noch mehr für das Volk tue, dass ich mich so entsprechend anpasse, dann endlich wird die Erweckung kommen. Und wir wissen, das kommunistische System ist mit viel Blut versucht worden umzusetzen, weil man hat es von außen in den Arbeitslagern umgesetzt. Und es hat nichts gebracht. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Er kommt und will uns von innen verändern, von innen neu gestalten, dass ich in meiner Familie anfangen kann, Liebe zu üben, dass ich von innen heraus anfangen kann, Gott zu verherrlichen. Das heißt in erster Linie Buße tun, dass ich nicht warte, die anderen müssen sich verändern, sondern dass ich zu Gott komme und sage, ich muss mich verändern. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir diesen reinen, gewissen Geist. Das heißt, hier ist Bekehrung notwendig. Und ich glaube zutiefst, Erweckung werden wir in Deutschland nicht sehen, indem wir uns als Kirche noch mehr der Welt anpassen. Dass wir noch mehr verändern, dass wir noch mehr die Stühle anders stellen, dass wir die Heizung höher drehen, dass wir dieses und jenes machen. Ich glaube, Erweckung fängt dann an, wenn die Gemeinde Gottes wieder anfängt, ihm in allem die Ehre zu geben und erwartet, dass eine Buße kommt, dass es von innen kommt und wir damit eine veränderte Situation in unserem Leben haben. Darauf warte ich. Und jetzt müsste ich meinen dicken Besen wieder rausholen und sagen, Paul, Advent, Advent. Jesus sagt, ich stehe vor der Tür. Du darfst nach Hause kommen. Das heißt Advent, Ankunft. Fleischwurst und Schwarzbrot ist da. Die Heizung läuft. Du wirst willkommen geheißen. Du darfst kommen. Die tiefe Sehnsucht in uns, geliebt zu werden ohne Gegenleistung. Bloch, der Philosoph, hat gesagt, das ist Heimatsehnsucht. Advent heißt, er macht sich auf, damit das bei dir in deinem Inneren geschehen kann. Reich Gottes wächst von innen nach außen, kommt nie von oben nach unten. Es wird nie anzuordnen sein. Wir können im Kindergottesdienst noch so stramm lehren, solange es nicht zu einer inneren Umkehr kommt, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wird, der kann das Reich ererben. Eigentlich wissen wir das alles, wa? Und trotzdem erwarten wir, dass vielleicht die Ältesten und die Gemeinde, das Lobpreisteam, das noch genialer machen, den Gottesdienst noch interessanter gestalten, noch mehr an der Schraube drehen, wie die Sachen laufen können, dass dann wird es endlich geschehen. Auch wenn ihr am Samstag rausgeht, was erwarten wir? Verkündigen wir, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen oder versuchen wir, Leute in die Gemeinde abzuschleppen? Wir sind ja so gut. Es ist interessant, wenn ich mit Leuten mal immer wieder ins Gespräch komme, ich schwärme dann mehr von der Gemeinde anstatt von Jesus. Gestern hat meine Frau aufgeräumt in einem Kästchen und findet so einen kleinen Jesus-Lebsticker. Ich weiß nicht, wer sich von euch noch daran erinnern kann. Kleine Jesus-Lebsticker, so klein rot. Ich habe dann im Internet geguckt, eine Gemeinde hat ihn nochmal gegen Spende aufgelegt, aber das war 2016, die dürften wieder vergriffen sein. Jesus lebt. Ich weiß, ich hatte damals eine ganze Handvoll in meiner Hand und wir schmuggelten nach Oranienburg im Auto. Wir hatten alles Mögliche versteckt, nur die kleinen Dinger konnte ich nirgendwo nehmen. Und dann habe ich die einfach ins Handschuhfach geworfen. Und wir haben vorher gebetet mit Hajo, sind rübergefahren. Ich sage, heute klappt es wunderbar. Ich komme an die Grenze, rechts ranfahren. Auto wurde auseinandergenommen, alles wurde auseinandergenommen. Lag dann alles, einer nach dem anderen von uns kam in die Kabine. Taschen rumdrehen, Kaugummipapierchen aus den Aschenbechern rausholen, auffriemeln. Und du sagst, oh, und jetzt die Jesus-Liebstige im Handschuhfach. Hajo war in der Kabine. Ich durfte wieder ins Auto. Ich durfte langsam die Autositze wieder einbauen. Die Papierchen wieder zusammenrollen. Und dann kommt der Fopo. Kommt, reißt das Handschuhfach auf. Ich denke, das war's. Wühlt da drin. Wühlt. Und macht es wieder zu. Ich dachte, Mann, ich hätte ihm einen schenken sollen. Jesus lebt. Er hat dich mit Blindheit geschlagen, aber das kannst du jetzt nochmal nachlesen. Versteht ihr? Ich meine, manche kleben sich einen Fisch oder was hinten ans Auto, so ein Abzeichen. Das zeigt eigentlich nur, wie weit sie von Jesus ab sind. manchmal. So ein Abzeichen kann gefährlich sein. Aber was wäre, wenn jeder mit seinem Herzen so Buße tun würde, dass er nicht von der Gemeinde schwärmt, sondern von dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der gekommen ist, dass wir leben und volle Genüge haben, dass wir eine Heimat haben dürfen. Ich warte drauf, dass das wieder bei mir mehr greift. Vielleicht müsste ich aufräumen, nicht nur meine Dateien am Rechner sortieren, sondern nochmal mein Innenleben sortieren. Was ist wirklich wichtig? Das heißt Buße tun. Dass ich nicht erwarte, wenn wir das System hier verändern, wenn wir vielleicht mehr diese Lieder treffen, singen und kleine Klammer auf, wenn wir als Älteste oder als Leitungskreis zusammensitzen, wir drehen meistens an der Optimierungsschraube. Was müssten wir besser machen? Was war nicht so gut? Was könnten wir an dieser oder... Versteht ihr? Ich möchte eher sehen, dass der Geist Gottes fällt. Und dass es bei uns wirklich wieder klar wird, so können wir nicht weiterleben. So können wir nicht durch die Weihnachtszeit gehen. So können wir in dieser Zeit nicht sein. Wir müssen wieder anfangen, dass das Reich Gottes mit Macht aus unserem Inneren herauskommt. Und das ist besser als Plätzchen backen, so sehr ich das mag. Nach Hause kommen. Und wie viele Umwege machen wir, indem wir meinen, es müsste mit Technik geschehen? Jesus sagt ganz einfach, das Reich Gottes ist nahe herbei. Tut Buße, denkt nochmal um. Und das ist das Zeichen von jeder Erweckung, dass es in der Gemeinde anfängt, dass Menschen wieder feststellen, so will ich eigentlich nicht durch die Weihnachtszeit gehen, so will ich nicht in dieser Zeit leben. Komm, o mein Heiland, Jesus Christ, meines Herzens Tür, die offen ist. Ich habe gedacht, wenn ich das so predige, Paul, wie lange hält das an? Bis heute Nachmittag, nach dem Mittagsschlaf? Hier bin ich ein bisschen resigniert und denke, das ist wie Dinner for One. Same procedure as every year. Aber es gibt ja zum Glück noch den letzten Teil. Glaubt an das Evangelium. Jeder, der sich jetzt irgendwo im Stillen vorgenommen hat oder dem die eine oder andere Schlechtigkeit noch eingefallen ist, die er ablegen sollte, wo er aufräumen sollte, sein innerer Dateikasten geräumt wird, das Wohnzimmer aufzuräumen, damit die letzten Staubflocken und Spinnen noch entfernt werden können. Jeder, der sich da eventuell jetzt irgendwie ein Stück erwischt gefühlt hat, so war das richtig und war das gut, aber der wird feststellen, das habe ich schon so oft probiert. Und das ist das Dilemma eben in unseren christlichen Kreisen. Wir gewöhnen uns oft so daran. Deswegen, wenn gesagt wird, ihr könnt nach vorne kommen zum Gebet, dann sagen wir, habe ich schon 20 Mal gemacht, ich komme nicht mehr. Aber deswegen ist es ja so wichtig und glaubt an das Evangelium. Es geschieht nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch seinen Geist. Er schenkt das Wollen und er schenkt das Vollbringen. Und ich habe extra dieses hineingenommen, dass wir sagen, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Wie sieht das praktisch aus? So ab und an fährt man ja nochmal zu meiner Schwester, nicht um Fleischwurst zu essen, da gibt es für sie was anderes. Sie fährt zu ihren Kindern und ich habe eine Woche Junggesellenzeit. Das ist sehr interessant. Ich kann euch sagen, dann wird mein Bett nicht gemacht. Ich sagte, das kann auch so entlüften. Außerdem ist er dann mich gewohnt. Und ich sage, ich muss auch nicht jedes Mal meine Tasse spülen und dann... Wenn das eine Woche war, dann stehen 7 Tassen nebeneinander. In der einen ist schon was ein bisschen festgeklebt. Dann steht da Geschirr und da Geschirr. So mikrowellenfest alles, ja. So. Also das sieht nicht so aus, als würde Mariana mit in der Wohnung sein. Ihr Männer, kennt ihr sowas? Das sieht dann aus wie vor der Erschaffung der Welt. Ein bisschen anders. Es war alles wüst und voll. So, und dann kommt die Nachricht auf meinem Handy. 11.40 Uhr Hauptbahnhof. Und plötzlich überkommt mich irgendwas. Ich sage, ich bin ja verheiratet, Teil 1. Teil 2, ich möchte auch verheiratet bleiben. Aber das Wichtigste ist Teil 3. Ich habe sie lieb. Sie wünscht sich, dass das immer so wäre, aber naja, das ist ein anderer Fall. Aber wie gesagt, dann renne ich durch die Wohnung und gucke mit ihren Augen. Da stehen sogar die Tassen wieder im richtigen Schrank. Ob ich das Bett gemacht habe, das weiß ich dann nicht mehr so genau, aber ich benutze sogar noch mal unsere Elise, so heißt unser Staubsauger, um irgendwelche Krümel zu entfernen, weil ich weiß, sie kommt nach Hause. Und es ist meine Frau, der ich versprochen habe, sie zu lieben und zu ehren. Wie gesagt, ich schaffe das unter der Woche so oft nicht. Da ist viel Luft nach oben, das wird euch Marianne bestätigen können. Und ich sage jetzt keine Details. Aber deswegen ist das Evangelium so wichtig. Wir leben in unserer Ehe aus Gnade, weil uns Gnade widerfahren ist von Gott. Ich, der ich in der Woche immer wieder versage, aber es gibt dann diese Sache, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele. Dann gibt es diese Momente, wo mir das wirklich bewusst wird, er kommt, Advent, er kommt. Und dann fange ich an, die Wohnung aufzuräumen und ich freue mich, dass ich sie abholen kann. Und im Auto erzählt sie mir dann alles Mögliche von meiner Heimat. Ich erzähle ihr, ja, wenn ich zu Wort komme, nee, ich tue hier öffentlich Buße, dass ich irgendwie einen Mist erzähle oder so. Versteht ihr? Das ist es doch an einem ganz trivialen Beispiel. Er kommt, das ist Advent. Und das heißt nicht nur Wohnung aufräumen, sondern das heißt auch aus der Gnade leben. Das heißt aus der Gnade leben. Nicht die Geschenke zu Weihnachten sind wichtig, sondern die Geschenke, die tagtäglich fließen können. Das heißt, mit meinem Gott lieben von ganzem Herzen, dann tust du bestimmte Dinge, die du sonst nicht tun müsstest, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt. Und dann kommt dein Nächsten wie dich selbst, weil dann fließt es aus dieser Gnade, aus der Vergebung zu deinem Nächsten. Es kommt von innen heraus und verändert. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das heißt Advent. Viele haben das in der damaligen Zeit verstanden in Galiläa und sind ihm nachgefolgt und wurden Jünger. Und ich wünsche mir zutiefst, dass unsere Gemeinde nicht durch das Programm, was sie bietet, definiert ist. Nicht, dass wir Einladungskärtchen verteilen müssen, sondern dass der prophetische, der Geist Gottes so auf uns lagert, dass die Leute sich anstellen, um diesen Gottesdienst zu kommen. Dass vielleicht Hundesitting gemacht werden muss, weil das Tier sonst zu Hause verrückt spielt, wenn es alleine ist. Haben wir noch den Traum, dass das von innen heraus wachsen kann? Ich erbitte das insbesondere für die Leute, die jetzt am Samstag wieder auf die Straße gehen können, dass dieser Jesus-Lebstiger im Herzen da ist, dass sie davon schwärmen können, wie gut unser Gott ist. Advent. Er möchte, dass wir nach Hause kommen. Er hat alles bereitet. Wenige Dinge. Ich habe gedacht, vielleicht bevor wir dann zum Abendmahl übergehen, vielleicht nochmal. Komm, o mein Heiland, Jesus Christus, mein Herzenstür, dir offen ist. Ach, kehr mit deiner Gnade ein.
Geist uns führt und leitet, den Weg zur ewigen Seligkeit. Im Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehr.
Advent. Du darfst nach Hause kommen. Amen.